Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
Nächste Folge! Und los geht's!
Dass ich handlungsfähig bin, weil ich tue ja etwas aktiv. Tust aber eigentlich nicht. Ja, du tust etwas, du machst etwas, aber das fördert nicht diese Lösung, die du ja eigentlich haben möchtest. Also, dass die Situation, diese Kontrolle wieder zurückbekommst. Ganz im Gegenteil.
Du baust zusätzlich Druck aus. Du bist ja nur getriggert. Also du gestaltest nicht. Du glaubst, dass du gestaltest, aber du gestaltest nicht. Du rennst nur deinem Trigger hinterher.
Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
Mit Jens.
Und Dirk.
Und schön, dass du wieder dabei bist und unseren Podcast mithörst. Ganz nah, egal wo du gerade bist. Guck mal, Wortfindungsschwierigkeiten in den ersten Sekunden. Jetzt
so geht's
super los bei mir.
Ja.
Also egal, wo du gerade dabei bist, was du gerade machst, könnt ihr uns übrigens mal wieder ein bisschen schreiben. Also die Sachen sind ein bisschen zurückgegangen. Also es haben eine Zeit lang, haben mal ganz viele von euch geschrieben, ey, ich höre euch bei eurem Podcast immer dann und dann. Und ich glaube, viele denken, das ist ja egal, es wollen die gar nicht wissen. Doch, wir finden das super interessant, weil wir wissen ja nicht, wann du den Podcast hörst. Also gerne schreib uns das. Wir freuen uns über sowas sehr.
Dirk und ich wissen schon fast alles von uns. Jetzt möchten wir mal ein bisschen was von euch mal wieder wissen.
Genau. Wir selber sind schon von uns genervt und jetzt musst du dazukommen. So, das.
Nein, ich bin
dann auch direkt hier.
Ist ja schön, dass du genervt von mir bist. Ich bin nicht genervt von dir.
Ich meine jetzt genervt von mir natürlich. Ja. Jens, wie war deine Woche? Flucht nach vorne.
Genau, schnell ablenken. Ne? Das haben wir immer gerne. Meine Woche war gut. Zwischendurch ging es mir manchmal gesundheitlich nicht ganz so gut. Ich war ganz schön gestresst teilweise, bin dann aber relativ schnell wieder runtergekommen. Das klappt ganz gut, aber es waren einige Herausforderungen bei mir bei der Arbeit da, die auch irgendwie bewältigt werden wollen. Aber das klappt mittlerweile ganz gut. Und ich habe es dann mal wieder geschafft, ein bisschen zu zocken am PC. Und ich habe mir jetzt, da ist dieses neue Spiel rausgekommen, GTA 5.
Brandneu, glaube ich.
Brandneu. Nein, natürlich
das
warten.
Jetzt eigentlich?
Ich sag schon Jahre, 10 Jahre, glaube ich.
Ja.
Alle warten ja auf GTA 6. Also nicht alle, aber die GTA, die Reihe gut finden.
Alle.
Die warten auf GTA 6. Keiner weiß genau, wann es kommt. Mhm. Erst hieß es irgendwie Anfang 2023. Jetzt, glaube ich, letzter Stand ist, glaube ich, doch nächstes Jahr. Keine Ahnung. Also ich
aber dann
finde
warten
immer,
alle jetzt über 10 Jahre auch schon da drauf, oder?
Ja, ich weiß nicht, ja. Aber
krass.
Also ich warte nicht drauf, wenn es dann da ist irgendwann, dann warte ich, dass es günstiger wird wahrscheinlich. Mal gucken. Oder dass ich genug Geld habe, um mein PC aufrüsten zu können, damit es überhaupt spielbar ist. Befürchte ich auch. Wobei GTA, muss ich sagen, ist gar nicht so grafikhungrig. Das ist ganz okay. Und das wollte ich mich erzählen, für alle, die es interessiert. GTA 5 hat immer noch eine erstaunlich gute Grafik, finde ich. Dafür, dass er schon so alt ist, war ich überrascht. Und es war jetzt runtergesetzt und ich dachte mir so, ach komm, jetzt zockst du auch mal ein bisschen. Und ich fand's krass, ich hatte GTA 3 gespielt, danach die anderen Teile habe ich nicht mir geholt. Für mich anstrengend ist tatsächlich die verbale Gewalt da drin. Also ich sag jetzt die ganzen Worte nicht, sonst müssen wir den Explicit-Button hier aktivieren von der Podcast-Folge. Aber es ist schon heftig, echt so jedes zweite, dritte Wort müsstest du eigentlich da wegpiepsen und so.
Ja.
Und es hilft jedenfalls mir nicht dabei, die Story irgendwie mehr zu fühlen. Also fand ich völlig drüber, so wie die miteinander also reden. Also ja, Gangster und so, alles cool, sollen sie alles so machen und gehört auch alles dazu. Aber ich habe jetzt so die ersten, ich weiß gar nicht, 4-5% der Story gespielt und dachte so, boah, ja, es nervt schon langsam. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür, ich weiß es nicht. Vielleicht höre ich das nur deswegen, weil ich Pädagoge bin, keine Ahnung.
Das triggert dann die ganze Zeit.
Ja,
ist es nicht auch so, dass GTA eigentlich ein gesellschaftskritisches Projekt war, also wo man das genau alles beanstanden wollte und damit spielerisch jetzt umgehen wollte und sich damit auseinandersetzen wollte? Und dass ganz viele das aber gekauft haben oder fast alle eigentlich, weil sie das einfach nur cool fanden. Ich bin jetzt, keine Ahnung, gewalttätig und irgendwas so. Also ich glaube, war das nicht so, dass das Spiel halt komplett falsch verstanden wurde? So.
Du meinst jetzt den letzten Teil oder grundsätzlich die GTA-Reihe?
Ja, da kenne ich mich nicht genug damit aus.
Ich höre es jetzt zum ersten Mal. Also es mag sein, ich kann das jetzt nicht weder bestätigen noch dementieren. Wäre interessant, wenn es so wäre, muss ich sagen, wenn jemand so diese Idee dahinter gehabt hätte. Also grundsätzlich ist das, also es macht schon Spaß, ne, so diesen Open-World-Charakter so überall da rumzufahren und es ist auch sehr detailliert. Das ist ein
Rollenspiel hoch drei dann, ne? Aber genau, schreibt uns ja auch, das mal gerne. Also wenn ihr da draußen euch mit GTA entweder 5 oder alle Titel oder der gesamten Reihe irgendwie auskennt, schreibt uns mal gerne und gerne auch vielleicht, wenn ihr einen Link habt oder sowas, zu irgendwas Validem und nicht nur Gerüchte, wie ich es jetzt gerade mache. Schreibt uns das gerne. Es würde mich auch mal interessieren. Ja.
Ja. Ja, das war so mein Ding dieser Woche. Was gibt's denn bei dir Schönes,
Dirk? Ja, gaming-mäßig bin ich immer noch auf Core Keeper hängen geblieben. Das ist so ein Gemütlichkeitsspiel gerade für mich, wobei ich jetzt auch so anfange, so Bosse zu besiegen und alles. Und das ist
dann, war ja klar.
Aber ich bin dann so, ich habe keine Lust, da so krass reinzugehen. Und ich bereite dann ganz viel vor. Also ich weiß dann, wo der Boss dann spawnt, also auftaucht und dann euch da die Fallen alles voll und so. So spielt man das Spiel, glaube ich, gar nicht. Ich würde es eher so gemütlich spielen. Und Core Keeper ist halt so eine Mischung aus, ich weiß nicht, wer noch vom Super Nintendo Zelda kannte. Ich weiß gar nicht mehr, A Link to the Past oder wie das heißt. Für mich ist es das Zelda und auch das beste Zelda aller Zeiten, weil es auch diese 16-Bit-Grafik hatte. Und ich habe mir damals so gewünscht, wir haben das damals, ich mit meinen Geschwistern auch gespielt, wir haben uns dann in dem Dorf so ein Haus ausgesucht und haben wir so getan, da wohnen wir jetzt und so. Wir konnten das Haus null einrichten, wir hatten keine Möglichkeit da irgendwas. Heute gibt's ja Housing und Sandbox und sowas, so Minecraft-mäßig. Aber das konntest du damals nicht und wir haben das halt einfach, wir haben es nach 5 Minuten auch, glaube ich, wieder gelassen, weil es dann irgendwie keinen Spaß gemacht hat. Aber das war so unser, das hätten wir gerne gehabt. Und jetzt ist, also Core Keeper ist genau das. Du kannst die gesamte Welt verändern, so wie Minecraft, nur eben auf dieser zweidimensionalen 16-Bit-Grafik und es ist richtig cool gemacht, also was du da alles basteln kannst und so. Ja. Aber das ist gar nicht das, was ich diese Woche erlebt habe. Ich möchte euch ganz kurz erzählen von einem Seminar, mal wieder, aber diesmal tatsächlich ein Seminar, wo ich so im Seminar dachte, wow, hier kommst du in einen ganz anderen Bereich, richtig tief, da wo du eigentlich, also ich würde da jedes Mal gerne hingehen in Seminaren. Meine Seminare sind ja immer angepasst an dem Level von denen, die, wo ich bin. Ja, also entweder bin ich in der Schule, in einem Team oder in der Kita oder in Wohngruppe oder es kommen verschiedene aus Teams zu meinen Seminaren. Und es ist immer davon abhängig, wer da ist, wie tief ich gehen kann. Und bei diesem Seminar war ich in einem Hort-OGS-Bereich, ein Team von, es waren, glaube ich, 16 Mitarbeitende. Richtig cool. Ich darf auch verraten, es war im hohen Norden in Norderstedt. Mehr sage ich dazu nicht. Aber es war so ein cooles Team. Und zwar nicht irgendwie so nur theoretisches Wissen. Also die wussten auch ganz viel. Also wirklich so, ne, wie das Fachkräfte eben wissen. Mhm. Aber ich konnte mit denen richtig tief gehen. Zum Beispiel, um mal was rauszunehmen, eines meiner größten Bereich ist ja die Wirksamkeit, die wir haben in unserem Bereich. Also dieses, was machen wir mit Kindern, die herausforderndes Verhalten haben, mit KollegInnen, mit Eltern oder was auch immer, alles das, was da ist. Was machen wir mit denen, wenn da das Verhalten nicht okay ist, wenn du da nicht weiterkommst, wenn die blockieren und, oder die machen was dich in diese Abwehrhaltung bringt, wo du sagst, nee, das darf hier auf gar keinen Fall passieren und ich bin voll dagegen, dann fängst du nämlich in der Regel an, im Kopf dich mit denen zu dissoziieren. Jetzt nicht im Sinne von Traumapädagogik, das ist noch was anderes, aber so du spaltest dich von denen innerlich ab. Du willst die nicht im Raum haben, du machst es auch an denen körperlich fest. Also da zieht dich was weg oder da drückt dich was weg. Du willst das nicht. Du willst nicht die Auseinandersetzung mit denen. Und die meisten spüren das einfach nur ein bisschen und gehen dann auf diese kognitive Ebene, was sie dem Kind sagen, was es zu tun hat, wie das Ganze, dass sie das erklären und das ist alles toll. Aber ich komme ja nun meistens dann, wenn das nicht mehr funktioniert. Und dann geht es darum, sich mit dem Kind zu verbinden. Also dann wirklich zu sehen, aus den Augen des Kindes und den guten Grund, ne, die Pädagogik des guten Grundes kommt hier wieder auch raus, das zu sehen Und dann kommt plötzlich eine Veränderung, weil die Veränderung in dir startet. Und viele versuchen, die Veränderung in den Kindern, Jugendlichen im Außen zu starten. Und es funktioniert, ja, es funktioniert, aber sehr, sehr schlecht. Und wie gesagt, ich komme ja immer dann, wenn das alles schon versucht wurde. Und in diesem Team war es so geil, die sind so krass mitgekommen. Und es kam dann so Aussagen, das, was du gerade erzählst, habe ich noch nie irgendwo in der Pädagogik gehört. Und es macht so Sinn, es ist natürlich erstmal, es geht ja runter wie Öl, ja, also klar. Jetzt ganz abgesehen davon, so mein Bart war voll von Honig, ja. Aber das war mir in dem Moment gar nicht so wichtig, sondern ich habe mich so gefreut, dass ich mit Menschen so tief gehen kann. Und bei denen hat das so was Krasses, so ein Umdenken bewirkt und so ein auch ganz viel, ach krass, ich mach das in diese Richtung die ganze Zeit und war mir auch, es war nicht so cool irgendwie, ich habe mich nicht gut damit gefühlt, dass ich das so und so gemacht habe und jetzt habe ich die komplette Landkarte, alles wird aufgedeckt, jetzt habe ich gesehen, was da wirklich passiert, was ich machen kann und so weiter und da musst du erstmal hinkommen. Und das ist etwas, was ich an einem Eintagesseminar halt selber dann, ich kann das nur begrenzt einleiten, so. Also es kommt immer darauf an, wer kommt zu mir. Und da hatte ich halt so ein geiles Team, die so tief gegangen sind. Es hat mir so einen Riesenspaß gemacht. Schön. Und am liebsten würde ich nur noch so machen, aber die Menschen sind in verschiedenen Bereichen weit. Und ich finde, die haben alle dann irgendwie auch was verdient. Also ich werde ja dann dafür gebucht, dass ich helfe und nicht, dass ich das mache, was ich Bock habe, so ungefähr. Ne?
Im besten Falle passiert erzählen. Beides, ne?
Ja, im besten Falle und so wie da. Ja. Und das ist einfach nur cool. Also richtig, es hat mich richtig erfüllt und ich war auch komplett weit von meinen Konzepten. Ich habe ja mal ein Konzept für den Tag und so. Da war ich komplett raus, weil ich wirklich einfach nur dieser Spur folgen konnte. Mhm. Wo sind die Fragen? Wo geht's weiter? Und die waren super kritisch. Das war cool. Ne? Also, wenn du dann eine Gruppe hast, die dann einfach nur alles frisst, was du sagst, so, ja, okay, du hast recht und so. Das willst du nicht. Du willst auch Menschen, die sagen, ja, aber das ist ja, das funktioniert nicht. Also eine Kollegin hat dann gesagt, ja, das, was du da gerade machst, mit dem, wie du jetzt mit dem Kind reden würdest, das würde jetzt bei mir in der Situation überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Und dann kamen wir da drauf, sie meint aber eine andere Situation. Also ich habe von einer Situation gesprochen, wo es um ein Einzelkind geht, mit dem ich in Kontakt habe. Und sie hatte im Kopf eine ganze, also es ging ums Aufräumen, ne? Wie rede ich mit einem Kind? Oder wie rede ich mit 15 Kindern? Und das ist natürlich ein komplett, also du musst eine ganz andere, was ganz anderes da auffahren. Also es ist was ganz anderes, anders handeln. Und das konnten wir dann auch öffnen. Und dann hat es bei ihr wieder so Klick gemacht. Und also sehr cool.
Sieht man mal wieder, sehr, wie wichtig cool. Kommunikation da ist, ne? Dass man ein Missverständnis dazu führt, dass irgendwie der eine denkt, nee, das ist ja Quatsch, was der andere sagt. Dabei redet ihr gerade von zwei unterschiedlichen Dingen, ne?
Ja, unheimlich. Also war ein großer Heidenspaß. Gerne wieder.
Ja, wünsche ich euch allen auch, dass ihr, ja.
Ich war auch schon das zweite Mal da, ne? Muss man auch sagen. Also, die hatten schon eine ordentliche Portion von mir gekriegt.
Kriegst du eine nächstes Mal wieder haben. 5-Sterne-Bewertung.
Ja.
Auf jeden Fall. So ein bisschen, das erinnert mich gerade so auch in meinem Arbeitsbereich, so dieses Gefühl, so in diesem Flow drin zu sein, ne? Du hast irgendwie eine Idee, du probierst etwas aus, also in deinem Fall, du sprichst so ein Thema an und plötzlich merkst du, boah, die docken da an, irgendwie, die können da was mit anfangen und du kriegst plötzlich ein richtig geiles Gespräch hin. So, solche Momente hatte ich auch schon, so gar nicht geplant, so ich habe irgendwie ein Thema ausgepackt mit einem Jugendlichen und dann haben wir da 2 Stunden lang drüber gesprochen und es hat sich so weiterentwickelt und hat nachgefragt und so und es war gar nicht eigentlich der Plan, irgendwie sowas da konstruktiv da aufzubauen und plötzlich läuft das Ganze, ne? Und dann kommst du nach Hause und denkst so, boah, was war das für ein Tag heute? Das war richtig cool.
Ja.
Also sowas mag ich unheimlich gerne, weil es lebt dann so von beiden Seiten einfach und ich fühle mich dann auch in meiner Grundhaltung so bestätigt. Das ist ja auch ganz oft so, dass ich diese Dinge ja als selbstverständlich eigentlich so erachte und gar nicht so wahrnehme, aber wenn ich von meinem Gegenüber plötzlich wiedergespiegelt bekomme, so wie bei dir dann auch, die eine so sagt, so, oh, das habe ich ja noch nie gehört, dass jemand so, also so förmlich so dein Wissen und deine Erfahrung aus dir herauszieht. Das mag ich unheimlich gerne, weil ich beschäftige mich ja immer gerne damit. Und wenn ich dann diese Erfahrung weitergeben kann und mein Gegenüber profitiert davon, ist so mega.
Ja.
Definitiv. Und das passt auch so ein kleines bisschen, finde ich, jedenfalls zu unserem Thema, was man in solchen Momenten macht, wenn es halt schwierig wird. Du kommst ja gleich auf die Beispielsituation. Aber ganz oft habe ich auch so das Gefühl, also ich nehme mich doch selber so zumindest in der Vergangenheit nicht aus. Ich habe sehr häufig das so gehabt, dass ich eher das Kind, wenn es irgendwie so eine Situation entgleist, so in der Bringschuld gesehen habe. So, du musst jetzt erstmal damit aufhören und dann können wir hier wieder friedlich miteinander sein.
Ja.
Aber dass eigentlich die Aktivität von mir selber ausgehen sollte, weil das Kind es ja in dem Moment definitiv nicht kann oder augenscheinlich nicht kann, bin ich in der Verantwortung und ich sollte den Plan haben als Erwachsener. Und das ist auch so eine Mindset-Veränderung, die man da vornehmen kann. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf.
Ja, viele glauben, es reicht. Oft reicht es ja auch, dem Kind einfach das Signal zu geben, so, nee, so nicht. Ich möchte das anders haben. So, völlig legitim und alles. Und meistens funktioniert das ja auch, ne, in welcher Form auch immer. Mhm. Aber ich finde es immer interessant, wenn das nicht funktioniert, dann ist man so auf das Kind sauer oder auf den Jugendlichen oder die Jugendliche. Ja, und sieht man so das da, anstatt dann zu denken, okay, ich kann hier nur was verändern, wenn ich jetzt in mir was anders mache. Also ich verändere mich jetzt, wenn auch nur im Kleinen. Also ich mache jetzt eine andere Ansprache oder ich mache ein anderes Thema auf oder was auch immer. Also das muss ja von dir ausgehen. Du kannst ja nicht weiterhin da noch sitzen und sagen, so, wann veränderst du dich denn jetzt endlich? So, das Kind hat ja keinen Grund. Also die Kinder und Jugendlichen, die verändern sich nur dann, wenn wir uns verändern. Also die reagieren auf uns. Ne, das denken ja auch immer viele, du musst irgendwelche Maßnahmen, gibt es auch. Ja, aber seien wir mal ehrlich, wir reden nicht darüber, wenn es funktioniert. Wir reden ja immer hier darüber, wenn es nicht funktioniert, was machen wir dann? Und funktionieren tut es dann mit Regeln, mit Kommunikation. Ich erwarte das von dir und du sollst so und so. Und dann ist auch alles cool und dann klappt das. So, aber wir reden ja ganz häufig von dem Moment, wo es dann eben nicht cool ist, wo es nicht funktioniert. Und dann immer noch die Idee zu haben, ich dock da an dir rum. Das ist so Quatsch, wenn du dich einmal so auch mit Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung mit Pädagogik auseinandergesetzt hast. Ist total klar, du musst etwas anderes machen, um am Ende etwas anderes rauszubekommen. Aber es gibt noch so viele Menschen, die sagen, nein, ich verändere mich hier gar nicht. Ich bleib genauso, wie ich bin und ich mache alles genauso und ich mache das jetzt 100 Mal und dann muss ja aber die andere Person sich verändern. Wo man dann denkt, so, also lass mal bitte, dann geh nach Hause.
Vor allem, das ist so ein falsches Gefühl von Sicherheit, ne? Und da kommen wir jetzt noch drauf. Also das auch vielleicht so als Einleitung. In dem Moment, wo du so eine Situation hast, ist ja auf jeden Fall Kontrollverlust da im Sinne der Situation. So, da ist jetzt ein Kind, das macht das jetzt nicht und so. Und du hast jetzt die Kontrolle nicht darüber, weil das Kind macht das nicht. Und du hast keine Handlungsweise mehr. Du möchtest aber gerne ja wieder handlungsfähig sein. Und in dem Moment, wo du, wie du eben gesagt hast, wo du anfängst, dich selber zu verändern, bist du wieder handlungsfähig. Du hast die Kontrolle wieder über die Situation, nicht über das Kind in dem Moment, dass das Kind jetzt von einer auf die andere Sekunde sich verändert. Aber du für dich selber gewinnst erstmal die Kontrolle, weil du über dein Mindset halt arbeitest und sagst, okay, pass auf, so, da komme ich nicht weiter, bam, 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 bam. Und da kommen wir jetzt da drauf, was kann man denn machen? Und allein das bringt schon mal den Stresslevel runter und löst halt nicht zusätzlich noch wieder Druck aus, sondern nimmt den Druck, diese Anstrengung daraus. Und du kannst überlegen, okay, was mache ich denn jetzt?
Ja, genau das. Ja, ich fand es nochmal cool, dass du extra gesagt hast, ne, die Kontrolle über die Situation und nicht über das Kind. Das ist ja das, was viele dann versuchen. Die versuchen dann, das Kind zu kontrollieren. Und das hilft so gut wie nie. Also ich habe noch nie mir fällt keine Situation ein in den letzten, weiß nicht, würde schon fast Jahrzehnten sagen, wo das irgendwann mal Sinn gehabt hat. Also vielleicht für das Außen, dass die Situation wieder funktioniert. Ja, ich mache gerade hier so Anführungstüdelchen. Aber das ist ja nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist ja nicht, das denken ja immer viele, es geht ja darum, nicht darum, dass etwas funktioniert, dass etwas, dass alles gut ist, dass jeder dass niemand stört. Das ist es nicht. Unsere Arbeit besteht darin, dass wir nicht, dass wir eine störungsfreie Zeit haben, sondern unsere Arbeit ist pädagogisches Lernen. Und da ist einfach nur die Frage, bist du morgen weiter, als du das gestern warst? Und das ist eben auch mit dem Kind, mit dem der Jugendlichen. Ist diese Person morgen weiter, als sie das gestern war? Das ist die einzige Frage. Ja. Mehr, ob da jetzt 1000 Störungen und so. Ganz ehrlich, ich bin auch voll dafür, dass wir möglichst wenig Störungen haben, weil das immer anstrengend ist. Aber das ist nicht das Leben. Also viele haben im Kopf so ohne dass sie darüber nachdenken, ja, das muss hier immer alles funktionieren. Habe ich zum Beispiel ganz viel im Setting Schule. Also wenn ich zum Beispiel in Schule frage, okay, wenn du 100 Aufgaben gibst an die Klassen, ja, oder an die Schüler und Schülerinnen, so, ja, du gibst 100 Aufgaben. Was würdest du sagen, welche Zahl ist okay, wie häufig von 100 Mal die Aufgabe gemacht wird und wie häufig diese nicht gemacht wird aus Verweigerung, aus ich möchte nicht, aus ich kann das nicht, aus sonst was. Und dann geht bei einigen erstmal der Kopf auf und denkt, also ich gehe jetzt von 100 aus. Also es sollen 100 von 100 sein. Und dann habe ich gesagt, wie krass kaputt und zerstört wäre unsere Gesellschaft, wenn die Aufgaben, die wir als, keine Ahnung, wie du das, Gesellschaftsteilnehmer oder so, ja, Gesellschafter, hätte ich jetzt was gesagt, ja, wenn du 100 Anfragen kriegst, dann darf doch nicht eine 100-prozentiges Ja mit allem kommen. Es geht doch um den Diskurs. Wenn wir mehrere Menschen sind, müssen wir doch lernen, auch Nein sagen zu können und rauszufinden, wann ich Nein sage und wann ich Ja sage. Das heißt, von 100 Aufgaben, die an dich gestellt werden, dürfen niemals 100 Bestätigungen erfolgen. Das darf gar nicht sein. Wenn wir das haben, haben wir ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Und das finde ich interessant, dass das immer noch viele denken. Viele denken zum Beispiel in Schule oder auch in anderen Feldern, es geht darum, von 100 Aufgaben, dass 100 Aufgaben gut, das ist dann ein guter Tag. Das wäre der für mich der schrecklichste Tag in meinem Leben, in meiner Arbeit, wo die Kinder komplett alles machen, was ich will und alles, nein, dann findet hier kein Lernen statt. Und das ist ein Umdenken und das haben viele noch nicht drauf. Und ja.
Ja, vor allem, ich denke da gerade, wo das du sagst, ich denke da gerade auch an die Veränderung. Zum Beispiel klingt es vielleicht ein bisschen zu abseits des Themas, aber ja, in der Gaming-Welt zum Beispiel. Was denn?
Ich merke es auch gerade bei mir. Aber so, egal.
Nee, nein. Das passt schon. Beim Gaming zum Beispiel habe ich es überlegt, diese Frustrationstoleranz, die man früher sich erarbeiten musste, weil du eben vielleicht 3 Leben hattest, um durch das Spiel durchzukommen und du warst dann irgendwann tot und musstest von vorne anfangen, das hast du halt trainiert. So, hat mich das Spiel jetzt so begeistert, fange ich jetzt wieder von vorne an. So, du hast halt gelernt, dass das eben so ist. Und ja, heute ist das ja ganz anders. Du kannst immer wieder neu anfangen, da wo du gerade bist, überall Checkpoints und sowas, alles sind sowieso nur kleine Runden und du baust eine gesunde Frustrationstoleranz eigentlich kaum auf. Und das passt so zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn eben immer alles funktioniert, dann lernst du gar nicht, dann lernt dein Gehirn ja gar nicht, mit Niederlagen, mit irgendwelchen Dingen, die scheitern, irgendwie umzugehen, wenn du auch immer nur gelobt wirst. Also auch Kritik, auszuüben, also jemand anderen Kritik zu geben oder auch entgegenzunehmen, möchte ja auch gelernt werden.
Ja.
Und deswegen ist es ja auch so wichtig, wie gehe ich in so eine Situation hinein, wie wir es vorhin gesagt haben. Also, denn diese Kontrolle, was ich vorhin sagte, die wird auch manchmal fälschlich einem suggeriert. Wenn ich jetzt anfange, das Kind jetzt irgendwie Maß zu regeln, ne, so, ja, jetzt hör endlich mal damit auf, dann suggeriert es mir auch eine Aktivität, ein Handlungs, wie hatte ich vorhin gesagt, dass ich handlungsfähig bin, weil ich tue ja etwas aktiv, tust aber eigentlich nicht. Ja, du tust etwas, du machst etwas, aber das fördert nicht diese Lösung, die du ja eigentlich haben möchtest. Also, dass die Situation, diese Kontrolle wieder zurückbekommst. Ganz im Gegenteil. Du baust
zusätzlich Druck aus. Du bist ja nur getriggert. Also du gestaltest nicht. Du glaubst, dass du gestaltest, aber du gestaltest nicht. Du rennst nur deinem Trigger hinterher.
Weil es fühlt sich ja auch anstrengend an. Also bin ich ja gerade total aktiv. Als wenn du so ein wildes Pferd im Ring, so das Lasso überschmeißt und ziehst dann da dran, denkst du, oh, ich, wieso, was denn? Ich bin doch hier voll aktiv. Ja. Aber du wirst sehr wahrscheinlich verlieren.
Ja.
Und das wollen wir ja nicht. Also Mindset verändern, ne? Was braucht es jetzt, um das Pferd zu beruhigen?
Ja.
Da kommen wir jetzt drauf so ein bisschen, ne?
Ein kleiner Tipp zur Kontrolle. Es gibt so einen schönen Satz. Ich weiß nicht mal, ob der von mir ist oder ob ich den gelesen habe. Also es ist Asche auf mein Haupt. Wenn ihr den schon mal gehört habt, dann sagt Bescheid. Ich hoffe, ich kriege ihn jetzt auch noch zusammen.
Im Zweifelsfall ist es mal Albert Einstein gewesen.
Ja, mindestens. Also er oder sein Kollege oder so. Und es geht im Grunde darum, wenn du die Kontrolle hast, ja, also oder du willst die Kontrolle haben, dann also du musst zusehen, dass die Kontrolle dich nicht kontrolliert. Ne? Also es geht ja nicht um Kontrolle, haben wir in anderen Podcast-Folgen auch schon mal drüber gesprochen. Wir denken immer, Kontrolle ist die Lösung für ganz vieles, ist auch die Lösung für einiges, aber lange nicht vieles. Mhm. Ja, und es gibt ja viel, viel wichtigere Dinge. Also zum Beispiel bin ich viel selbstwirksamer oder wirksamer, wenn ich auf Beziehungsarbeit setze als auf Kontrolle. Das heißt nicht, dass Kontrolle totaler Schwachsinn ist, sondern sie ist halt nur nicht so wirksam, wie wir immer denken. Und der Trick ist, wenn wir dann eben die Kontrolle probieren und dann nicht mit weiterkommen oder irgendwas, jetzt fängt hier meine Kamera an. Meine Kamera
ist... Das macht nichts. Ist sie ausgegangen?
Ja, sie ist ausgegangen. Sie ist zu warm.
Oh nein.
Ja.
Machen wir da gleich einen kleinen Break?
Nö, wir machen jetzt einfach weiter. Ja. Das machen wir dann später wieder. Also
Kontrollverlust.
Für alle die das jetzt hören, die wissen jetzt, okay, warum das nicht ist. Genau, Kontrollverlust. Also das heißt, es geht darum, sich von der Kontrolle nicht kontrollieren zu lassen. Das bedeutet, wenn ich mich davon verführen lasse, Kontrolle wäre jetzt meine Lösung, dann liege ich falsch und dann lasse ich mich von der Kontrolle kontrollieren. Ist aber auch ein bisschen komplizierter. Ja.
Ja, ich meine grundsätzlich, also ich glaube, wenn man dazu verkopft rangeht, also grundsätzlich ist ja jeder Mensch strebt danach natürlich, die Kontrolle über sein Leben zu behalten. Das ist klar. Aber wenn du natürlich deinen Fokus darauf setzt, andere Menschen kontrollieren zu wollen, ne, dann läuft da irgendwas verkehrt. Und ich finde, gerade im Bereich der Pädagogik hat das nicht zu suchen, dass du anfängst, da irgendwie den Kontrolleur zu spielen und da die Kinder irgendwie kontrollieren zu wollen, dass sie eben so ticken, wie du dir das vorstellst. Also das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Also vergeht ja kaum eine Folge, wo ich ja nicht von mir bei der Arbeit auch erzähle, was für schöne Momente ich habe mit den Jugendlichen, wo ich selber irgendwie dann auch von denen sowas mitgenommen habe. Und hey, dann hast du da mal wieder einen neuen Blick irgendwie drauf und dann guckst du da noch wieder rein. Und da passiert so viel. Das nimmt so viel Druck auch aus so einer schwierigen Lebenslage. Und ich meine, die sind ja nun mal oft herausfordernd, ne? Und wenn ein Kind so aus unserem Beispiel, ne, jetzt mit dem so rumkaspert, nur so völlig kontrollfrei irgendwie so unterwegs ist, dann ist der ja auch unheimlich Druck. Und wenn ich das dann schaffen kann, über die Selbstregulation, also dass ich selber mich dann auch anfange zu regulieren, was macht das mit mir? Und ich kann da den Stress rausnehmen, das ist doch super. Also hat immer ganz viel mit Stressregulation ja auch zu tun. Und der ist dann häufig auch bei uns als Fachkraft und nicht unbedingt beim Kind.
Ja, ganz viel. Ja, wollen wir sonst mal so ein bisschen erzählen, was wir uns für so eine Situation rausgenommen haben?
Ja, genau.
Also ihr verzeiht uns jetzt ein bisschen, dass wir auch ein bisschen ein paar andere Wege heute genommen haben. Aber ich sag ganz ehrlich, ich fand das ganz cool. Also ich fand das wichtige Sachen, könnt ihr uns ja mal schreiben. Nee, das war voll unwichtig. Das wollte ich gar nicht wissen alles. Wir suchen mal so ein konkretes Thema raus. Und im Grunde geht's halt darum, wenn so ein Kind, ein Jugendlicher, so diesen Selbstkontakt verloren hat und entweder total albern wird oder total, also nicht mehr bei sich ist, zum Beispiel auch die Empathie verliert, ne? Also diesen nicht mehr bei sich ist und aber auch nicht mehr bei anderen ist. Also das nennt man auch so ein bisschen den Selbst- und Gruppenkontakt verlieren. So, ich verliere den Kontakt zur Gruppe und den Kontakt zu mir selber. Und übrigens, das ist ganz viel Wechselwirkung. Also ein Kind, was ganz selten den Gruppenkontakt herstellen kann, also Empathie entwickeln kann und so weiter, hat dann unter Umständen möglicherweise auch viel Probleme mit sich selber, also diesen Kontakt zu finden und so weiter. Genau. Und wir haben jetzt ein Kind, was nehmen wir mal? Was ist die Situation? Also es gibt diese Möglichkeit, dieses, ich bin total unempathisch gerade oder ich, also gemein auch vielleicht, in einer anderen
Laut, Werte, ne? Ist ja auch mal so ein Klassiker.
Genau, laut. Oder auch, ich bin total albern und drehe die ganze Zeit ab und gacker nur rum und merke gar nicht, dass es jetzt langsam mal richtig stört und alle anderen nervt. Und ich komme nicht mehr zu mir. Was wollen wir uns rausnehmen?
Ich finde, das ist schon eigentlich ein Beispiel so, ne? Mit den ganzen, also das ruht das ganze Programm.
Ja, wir nehmen alles, genau.
Genau. Und ich würde sagen, also ich habe so ein paar präventive Tipps damit, also was man tun kann, damit das gar nicht erst so weit kommt. Also es kann immer passieren, also dass man auch keine Sorge davor hat, dass sowas mal passiert. Das nur mal nebenbei, das ist ja auch häufig so, dass man dann irgendwann anfängt mit den Kindern, wenn die eben sehr impulsiv sind und so lebensfroh sind, dass man anfängt plötzlich mit denen gewisse Sachen nicht mehr zu machen, um das Ganze zu verhindern. Das finde ich auch nicht schön. Also da, also mein Tipp eins wäre auf jeden Fall, wenn du ein sehr leidenschaftliches Kind hast, was sich gerne selbst darstellt und so, versuch doch einfach dem auch dafür eine Bühne anzubieten. Also, dass es Situationen in seinem Leben hat, wo es diese Leidenschaft, dieses Überalberne vielleicht ausleben darf und dann die nötige Aufmerksamkeit bekommt, die es dann dafür braucht. Und dann kannst du nämlich in so einer Situation, wo es mal nicht angebracht ist, kannst du vielleicht auf diese Möglichkeit wieder verweisen, dass es vielleicht hier gerade nicht angebracht ist, weil es vielleicht andere stört. Aber es weiß dann ja im Kopf, okay, es ist nicht grundsätzlich für mich jetzt nicht erlaubt. Ich bin trotzdem noch okay, so wie ich bin. Nur es ist hier jetzt gerade nicht angemessen. Und das kann man ja, ob das nun in der Kita ist oder Schule oder zu Hause, solche Möglichkeiten kann man ja durchaus anbringen. Vielleicht auch Angebote machen in der Schule, was weiß ich, wenn es Theater ist oder sowas, wo die dann auch in andere Rollen dann schlüpfen können oder so. Das wäre so mein Tipp Nummer eins. Und der zweite wäre die Selbstreflexion, einfach zu gucken, in dem Moment, wo sowas dann auftritt, stört es eigentlich mich oder stört mich das Kind? Weil das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt auf das auf diese Störung des Kindes eingehe oder ob ich eigentlich jetzt gerade eine innere Unruhe habe, weil mich das in irgendeiner Form antriggert, weil ich grundsätzlich Schwierigkeiten vielleicht habe oder selber schon Erlebnisse gemacht habe, weil ich selber das nicht durfte als Kind. Das ist ja auch leider häufig dann der Grund und dann spricht da die Kinder auf jeden Fall nicht vor der Gruppe dann an, sondern sucht den ruhigen Moment, wo das Ganze sich dann etwas flacht hat so und dann geht dann ein Vier-Augen-Gespräch oder vielleicht auch gemeinsam mit den Eltern, dass man da sagt, so das und das ist heute vorgefallen, aber dass das nicht so als Gefühl dann da auch wieder bleibt, so ich bin nicht richtig, wie ich bin. Also da lieber erstmal auf sich selber schauen. Und ja, und der letzte Tipp wäre dann zu gucken, ist vielleicht da Unsicherheit auch eine Ursache? Denn ganz häufig ist es ja, also das, was man sieht, nicht das, was der Grund ist. Ne? Also wenn so ein Kind total albern ist, aus dem Beispiel so, oft ist es auch Müdigkeit. Ja. Das kommt ja auch dazu. Also wer kennt es nicht als Eltern, wenn die Kinder irgendwie dann, gerade wenn sie noch kleiner sind, Silvester oder so wach sind oder merkst du so bei 10, kippt irgendwann die Stimmung und denkst, oh Mensch, ja, die sind ja total gut drauf. Ja, die sind eigentlich, die können im Stehen schon schlafen, aber feiern gerade richtig ab. Und dann kriegst du sie irgendwann nicht mehr eingefangen. Aber manchmal ist es eben auch so, keine Ahnung, in großen Gruppen, zum Beispiel Kinderturnen oder sowas, die drehen total am Rad und stören und sowas, die sind vielleicht einfach unsicher, weil es ihnen zu laut ist, weil es zu viele Menschen sind, sie kommen mit den Eindrücken gar nicht klar. Beim Einkaufen zum Beispiel auch häufig viele Sinneseindrücke und sie fangen an, plötzlich albern und laut zu werden, weil sie eigentlich genau das Gegenteil brauchen. Sie brauchen eigentlich Ruhe und sind verunsichert und kriegen das nicht. Also da auch mal hingucken, ob sie vielleicht in dem Moment nicht vielleicht doch lieber einen ruhigen Ort brauchen, Rückzugsort brauchen und dann zu gucken, okay, beim nächsten Mal vielleicht gehe ich alleine einkaufen, wenn es geht, oder ich gehe einfach mit, zumindest nicht mit Stress da rein. Ich lasse mir Zeit, ich nehme mir Zeit dafür, dem Kind mal zu zeigen, Mensch, was ist denn dies, was ist denn das, um da so ein bisschen ja den Druck da rauszunehmen und dem Kind Sicherheit zu geben. Mhm. Das wären meine drei Tipps.
Dirk, was hast du cool gemacht? Da hake ich gleich mit ein. Also ich habe mir auch drei Tipps direkt rausgesucht. Wenn ihr ein Kind habt, das halt in dieser Albernspirale ist oder das halt nicht mehr, wie gesagt, bei sich selber ist, dann finde ich es immer ganz gut oder habe ich damit Erfolg gehabt, dass ich das Kind über die Sinne zurückgeholt habe. Das heißt, ganz viel ist zum Beispiel Tastsinn, also kinästhetisch, dass du kannst, wenn du mit dem Kind redest, kurz die Hand auf die Schulter legen oder du kannst es auditiv, finde ich immer ein bisschen schwieriger, tatsächlich, obwohl es nahe liegt. Aber was das Kind gerade hört oder was man gerade hört oder irgendwas, man versucht es ja auch immer auditiv, ne? Hallo, nee, jetzt nicht oder so.
Der erste Impuls, ne?
Ja. Genau. Dann aber auch gerne visuell. Also wenn da gerade irgendwas passiert, dann nimm es. Also wenn gerade irgendwas draußen fährt, irgendwas ein Auto vorbei oder ein Flugzeug, dann sprich das an. Oh, guck mal, dann guckst du raus, was ist denn da los und alles. Und dann kannst du das Glück haben, dass das Kind dann darauf anspringt. Also je nach Alter. Also wenn du es mit einem 16-Jährigen machst, dann musst du es schon anders machen, als wenn du es mit einem 4-Jährigen machst.
Das stimmt.
Mit einer 5-Jährigen oder, ja, also.
Aber versuch macht es gerne. Probiert es gerne aus.
Probiert es gerne aus. Guck mal, ein Flugzeug. Ja. Also, ne? Dann, und das sage ich gleich dahinter als zweiten Tipp, bitte immer gucken, alles, was du machst, sollte, das hast du ja auch schon angesprochen, sollte für das Kind sein. Und nicht, weil du gerade, ne, also ich kann nicht, wenn ich einen Kontrollverlust habe und wenn mich das richtig nervt und hart triggert und so alles, ist alles völlig legitim und so. Aber dann darf ich nicht aus dieser Motivation dem Kind irgendwas antun oder, ne, also dann bitte nicht die Hand auf die Schulter legen oder irgendwas, weil dann kommt das ganz anders rüber. Dann kann es am Ende zu Gewalt kommen. Das heißt, immer Blick auf das Kind, auf die Sicht oder aus der Sicht auch des Kindes, obwohl gerade meistens jetzt in dem Moment die Sicht auch sehr eingeschränkt ist von dem Kind, weil oder von Jugendlichen.
Ja, wir sagen ja auch nicht, dass es einfach ist, ne?
Also das sagen wir nicht. Genau. Vielleicht noch ein Tipp. Du kannst auch mal überlegen, vielleicht ist es in dieser Situation gerade schwer, aber du kannst es danach machen und danach ist auch immer davor. Du kannst mal rausfinden, was würde dich zurückholen? Was würde bei dir passieren? Und wie würdest du dann damit okay sein? Also klar, wenn mir einer voll irgendwie einen ins Gesicht ballern würde, dann würde ich auch zurückkommen. Aber das würde mir nicht gefallen. Dann würde ich nicht sagen, oh, dankeschön, ja, jetzt geht's mir wieder gut. Nee, ich wäre dann richtig aggressiv. Also ich bin dann zwar wieder bei mir, aber dann bin ich in einem ganz anderen Modus, wo ich auch nicht sein will. So, ne? Insofern, also wir machen es jetzt schon fast ein bisschen lustig, aber um es wirklich klar zu machen, also es geht dann darum, was würde dich da rausholen, dass du das dann und dann findest du vielleicht was. Selbst wenn du nichts findest, verbindest du dich auch wieder mit der Person und das hilft immer. Also wenn auch nur im Kleinen, es hilft.
Ja, vor allem, auch wenn die Kinder das dann nicht wissen, im Moment, aber wir leben es dann ja auch vor, ne? Das ist so viel wert. Also wenn ich das selber in dem Moment ja auch mache, dann verändert sich auch meine Haltung. Wenn ich selber den Kontakt zu mir suche, dann ist das etwas, was Kinder ja auch spüren. So, da ist jemand, der arbeitet sich jetzt nicht gerade an mir ab, sondern merkt gerade, oh, irgendwas stimmt hier nicht oder so, irgendwas passiert hier gerade irgendwie. Das ist echt viel wert. Also ich glaube, das unterschätzen viele, dass diese Ausstrahlung, ne, das Gefühl, dass das ganz viel macht, das, was man halt nicht sieht.
Ja, das ist ja eigentlich das meiste, ne? Ja. Also Pädagogik ist ja ganz viel von dem, was man nicht sieht. Ich glaube, wenn man das sehen würde, hätten wir am Ende ein Produkt. Und könnten wir in die Wirtschaft. Stell dir mal vor, so die Gedanken und alles. Die werden, ja gut, jetzt kommen.
Dann sieht das aus. Da wird das alles aussehen wie Avatar.
Ja, genau.
So bunt.
In dem Sinne. Übrigens bei Avatar ziemlich krass. Die sagen jetzt immer, ich sehe dich. So. Also ich werde mich wahrscheinlich. Das ist ja nun auch mein. Habe ich mir jetzt nicht ausgedacht oder irgendwas. Aber das ist so mein Satz und ich glaube, ich werde in Zukunft, weiß ich nicht, ob wenn der Film ist ja jetzt draußen, der zweite Teil, und ich habe ihn noch nicht geguckt, haben wir schon drüber geredet, aber da wird auch ganz viel über ich sehe dich. Und mal gucken, wann ich die Klage hier von Disney oder so kriege.
Ach so, ich dachte, du willst die verklagen.
Ich glaube, versuchen. Selbst wenn ich im Recht wäre, ja, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, Disney zu
machen. Nee, ich weiß nicht, ob man sich damit so viele Freunde macht. Heutzutage.
Ja. Ich habe, bevor wir rausgehen, noch einen kleinen Tipp und der ist halt nicht für alle, deswegen wollte ich es am Ende anbringen und ich werde es auch nicht groß jetzt aufbauschen und erklären, nur so viel sei gesagt. Es gibt Ende Februar ein zweitägiges Event, das ist ein Samstag und ein Sonntag und wenn, also in diesem Event geht es darum, wenn du ein pädagogisches Thema hast, also du da draußen, ja, und bist angestellt oder teilangestellt oder was auch immer und du möchtest aber da aus deinem pädagogischen Thema ein Business machen, du bist vielleicht schon auf dem Weg dabei, du gibst vielleicht schon Seminare oder machst Coachings und so weiter, du weißt aber nicht, wie du das entwickeln sollst und wie du das sehr schnell entwickeln sollst. Ich werde da in den nächsten Wochen irgendwann auch noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen. Hintergrund ist eine Akademie, die da in Schwarz, aber das kommt alles noch, das erkläre ich euch, dafür nehmen wir uns Zeit, weil das ein geiles Thema ist auch. Aber es sei nur so viel gesagt, wie aus diesen Zeitgründen, weil das jetzt schon passiert, schreib mich mal einfach an. Also wenn du gerade dein Business am Aufbauen bist und hast Bock auf einen richtigen Booster und willst innerhalb von einem Wochenende gleich, ungelogen, ist kein Witz, vielleicht ein, zwei Jahre überspringen. So, dann wäre das eine Idee. Schreib mir dann einfach an dirk@fiebelkorn.de und dann kann ich dir die Informationen geben und dann kannst du das angucken. Sei, ja, ist nur für die, die jetzt da drauf Bock haben, weil in der Regel die meisten von uns sind halt angestellt und sind da zufrieden oder mehr oder weniger. Und für die ist das dann eher nichts. Eher für die, die noch wirklich dann auch rausgehen wollen, was verändern wollen, was anders machen wollen und damit eben, ja, ihr Business starten wollen oder sowas. Das cool. Hierzu. Genau, und ich bin durch für heute.
Ja, ich bin auch durch, Dirk.
Ich bin trotzdem noch bei mir.
Ja.
Noch bei dir.
Das, ich bin auch bei mir hier noch.
Genau. Ich bin bei mir.
Ja, danke, dass ihr auch wieder dabei wart. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder da seid. Wenn wir immer ein ganz anderes Thema mitbringen.
Ja.
Mal gucken.
Mal gucken. Wir sind gespannt. Wir sehen uns. Wir hören uns.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
New Work, mobiles Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.